ich sag mal, Oktober ist ja einer der Top-Monate bei uns, ausgebucht ohne Ende, jeden Tag 7 Tage auf dem Wasser und dann von Knall auf Fall kommt einer und sagt dir, so, ab morgen darfst du nicht mehr fahren. Und da bricht für dich erstmal eine Welt zusammen. Du stehst ja früh morgens da irgendwie, ja, was mache ich jetzt heute? Ja. Was mache ich jetzt heute? Ja. Was mache ich jetzt heute? Ja. Was mache ich jetzt heute?
Angebissen. Der RBB Angel Podcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan. Das Sommerspezial.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Angebissen, ihr kleinen Stichlinge. Wir haben was ganz Besonderes vor den nächsten Wochen. Es ist Sommer und wir haben ein Sommerspezial für euch im Angebot, Frieda.
Ja, es ist jetzt schon fantastisch, weil wir das vorher aufzeichnen, weil klar, wie soll es anders sein, wenn Sommer ist und wir euch beliefern, müssen wir das vorher irgendwie aufnehmen und sind eben schon im Frühling unterwegs für euch. Mitte Mai hat es uns an verschiedenen Orte verschlagen, in Berlin, Brandenburg und auch Mecklenburg-Vorpommern dabei.
Genau, das haben wir alles vorbereitet, um euch sozusagen wirklich über den Sommer zu bringen mit tollen Inhalten, um euch ein bisschen mitzunehmen. Einfach eben nach Rügen, ganz genau nach Schabrode und haben uns in diesem Fall heute selbst eingeladen beim Team Boddenangeln, ganz genau bei Robert Balko. Dankeschön, dass wir da sein dürfen.
Ja, hat mega Spaß gemacht auf jeden Fall mit euch.
da habt ihr schon gehört. Normalerweise ist es ja so, dass wir erst das Gespräch machen und dann kommt die Angel-Action. Aber A, konnten wir beide erst nicht abwarten.
Nee.
B, ich glaube, Robert, du konntest es auch nicht abwarten. Und C, spielen ja auch die Wetterbedingungen manchmal eine Rolle. Ne?
Ja, wobei, wenn man jetzt ohne was vorwegzunehmen sagen kann, eigentlich wäre es vielleicht besser gewesen, wir hätten heute früh die Motte gemacht und wären jetzt später rausgefahren zum Angeln, ne? Weil der so vom ganzen Klimax her hat das eher gepasst auf den Nachmittag zugeschnitten.
Ja, aber dafür haben wir jetzt wunderbares Wetter zum Aufzeichnen des Gesprächs, oder?
Genau. Und wir wollen auch noch nicht zu viel spoilern. Hinten raus werden wir euch noch ein bisschen was verraten. Was gerade schon ein bisschen angeklungen ist, Robert, du selbst warst ja jetzt wirklich eine ganze Weile nicht draußen. Heute das erste Mal wieder mit uns. Seit wann?
Ich sag mal, beruflich sind wir ja seit dem 1.11. hier lahmgelegt. Ne? Mhm. Corona-Schutzverordnung und alle Outdoor-Aktivitäten eingestellt oder tourismusaffinen Outdoor-Aktivitäten, so wie es so schön heißt in der Corona-Schutzverordnung. Und von daher war das für mich doch heute ein relativ ungewohnter Augenblick, mal wieder auf dem Boot zu sein. Ne? Gut, ich war privat ein, zwei Mal draußen, habe dann auch für unser kleines Format TBA-TV, was auf YouTube zu sehen gibt, ein paar Aufnahmen gemacht, so von Meerforellenangeln und so, aber wirklich so quasi fast wie mit Gästen, ne, war es so gefühlt das erste Mal seit dem 1.11. Schon komisch.
TBA ist Team Boddenangeln, da ist Robert eben ein Teil. Er ist Guide und das ist ja eben auch das Interessante, was uns interessiert. Wie ist das zu guiden in Zeiten von Corona beziehungsweise nicht? Wie ist es da überhaupt klarzukommen? Bevor wir da aber drauf kommen, würde ich sagen, fangen wir erstmal an. Robert, wir haben es schon erfahren, ich wusste es nicht. Ich dachte, du bist sozusagen Ureinwohner
auf Rügen. Auf Rüganer.
Kein Eingeborener. Genau. Du bist Brandenburger tatsächlich.
Ich bin Brandenburger, genau.
Erzähl mal, wo du herkommst.
Wenn ich jetzt dann die Ortschaft direkt sage, wird es wahrscheinlich keiner was damit anfangen können, aber ich sag mal so, Cottbus ist vielleicht jedem ein Begriff und südlich von Cottbus Drebkau und dann gibt es einen kleinen Ort, der heißt Paprott an der Tagebaukante Welzow Süd und da komme ich her, 50 Einwohner, ne? Weiß ich nicht, 15 Häuser. 3 Spitzbuben und ich.
Und was hat dich dann nach Rügen verschlagen? Die Antwort kann ich mir denken.
Ja, das war eine rhetorische Frage jetzt, oder?
Ja.
Also, mein Herz und meine Leidenschaft ist halt die Angelei und das hat sich bereits im Kindesalter bei mir alles drum gedreht und was bleibt einem übrig als verrückter Angler? Irgendwann lockt die Küste, ne? Und da habe ich halt, als sich 2006 so die Chance ergeben hat, mein Hobby zum Beruf zu machen, habe ich dann halt die Chance genutzt und den Berufsweg Guide eingeschlagen sozusagen.
Bis man Guide ist, dauert es ja eine Weile. Was war denn so der Angelurknall bei dir? Also, ich kann mir vorstellen in der Kindheit, aber was war denn der Auslöser, dass du davon so begeistert warst, dass es dich nicht mehr loslassen konnte?
Also letztendlich ist mein Papa eigentlich so der Auslöser gewesen für die ganze Leidenschaft. Ne? Ich denke, ich habe da von ihm einen ganzen Schwung Gene mitgekriegt und eigentlich konnte ich schon eine Angel halten, bevor ich laufen konnte. Ne? Und er hat immer so seine Köderfische bei uns hinten im Garten, also wir haben ein großes Haus und eine Terrasse und da hat er so eine Badewanne eingegraben gehabt hinten hinter der Hecke und da hat er immer seine Köderfische drin gehältert. So schön abgedeckt mit Lichtgitterrosten, damit die Katzen nicht rankommen. Ne? Und und ich habe mir dann halt aus einem Gardinenstock, so diese aus dem Osten, die schönen Gardinenstöcke, habe ich mir ein Stückchen Schnur rangeknallt geknüppert, eine Pose, einen Haken, habe dann hinten im Hühnerauslauf ein paar Steine umgedreht, habe mir ein paar Würmer gesucht und habe dann halt die Fische, die mein Papa da zum Hechtangeln gehältert hat, habe ich dann rausgefangen und habe es den Katzen zum Fraßfrau geworfen. Da war der Dorfteich nicht weit, ne? Wir haben direkt neben dem Grundstück den Dorfteich gehabt, da waren super schöne Karauschen drin, da habe ich eigentlich so viel freie Zeit wie möglich dran verbracht, habe die Karauschen gejagt, habe einfach nur beobachtet, wir haben dann Karpfen eingesetzt und ja, dann kam irgendwie Fahrrad, dann bin ich hier, da haben sich die Umkreise erweitert, so die umliegenden Gewässer. Irgendwann hat es mich dann halt auch so privat, das müsste so um 99, 2000 gewesen sein, hier an Bodden verschlagen. Hechtangelei war ja schon immer berühmt, dafür waren die Gewässer ja hier bekannt, über die Landesgrenzen hinaus. Und ja, dann haben wir hier auf Hecht geangelt im Winter und während des Studiums hat sich dann alles bei mir so irgendwie so ergeben und dann wurde, als zwei Guides vom Penestrom zu Matthias gewechselt sind, also zu Matthias Fuhrmann, wurde da quasi eine Stelle frei bei einem anderen Unternehmen und ich habe dann irgendwie, weil auch gerade privat bei mir alles so ein bisschen in die Brüche gegangen ist, habe ich gesagt, weißt du was? Ich habe jetzt gerade nichts Besseres zu tun, ich habe jetzt einfach nur noch Bock zu angeln, das hat ewig bestimmt in mein Leben, habe dann alles auf eine Karte gesetzt, habe ihn gefragt, du, ich weiß, du suchst einen Mann, du weißt, wir sind hier oft zum Fischen gewesen, kennen uns aus und ja, wollen wir es nicht mal probieren? Und dann hat er gesagt, ja klar, ich gucke mir das an und wenn du deine Sache gut machst, dann stelle ich dich fest ein, ab Herbst. Ja, offensichtlich habe ich meine Sache gut gemacht, er wollte mich dann fest einstellen, aber die beiden anderen Jungs, die zu Matthias gewechselt waren, die wollten nicht gegen mich fischen wollen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben Nägel mit Köpfen gemacht und dann bin ich knallauffall hier hochgezogen nach Rügen. Das war 2006 im Oktober und seitdem bin ich dabei.
Hast du es jemals bereut?
Nein.
Auch nicht jetzt während der Pandemie oder so?
Nein. Ich sag mal so, ist zwar schwierig, mit dem Job dann trotzdem sein Geld zu verdienen, was auch nicht möglich war, wenn du jetzt hier lahmgelegt wirst, ne, quasi von jetzt auf gleich. Wir sind ja aus einem, ich sag mal, Oktober ist ja einer der Top-Monate bei uns, ausgebucht ohne Ende, jeden Tag, 7 Tage auf dem Wasser und dann von Knall auf Fall kommt einer und sagt dir, so, ab morgen darfst du nicht mehr fahren. Und da bricht für dich erstmal eine Welt zusammen. Du stehst ja früh morgens da irgendwie, ja, was mache ich jetzt heute? Ich kann nicht rausfahren, meine ganze Lebensgrundlage ist plötzlich unter meinen Füßen weggezogen. Ja, und dann muss man halt überlegen, was man tut. Und mittlerweile habe ich mir so einen Übergangsjob gesucht, ne, um halt irgendwie so meine Rechnung zahlen zu können, weil Geld vom Staat kam auch nicht die ersten 3 Monate. Also da muss man auch erstmal sehen, dass man so 3 Monate ohne was klarkommt. Ne? Ja, man kümmert sich, ne? Und man wird zum Opportunisten. Und kann halt sein Geld nicht mehr mit dem Angeln verdienen, sondern muss es halt anderweitig machen.
Ja, da kann man nur hoffen, dass es irgendwann vorbei ist. Es wird ja irgendwann vorbei sein. Worauf freust du dich dann am meisten? Ich kann mir vorstellen, beim Angelguide ist es dann nicht selber rauszufahren, sondern ich denke mal wieder mit Kunden rauszufahren und die zum Fisch zu bringen, oder?
Also gewisse Leute fehlen einem schon, ne? Weil die sind jedes Jahr zur gleichen Zeit regelmäßig da, man sieht sich, man trifft sich, man tauscht sich aus und das fehlt einem so, wirklich, weil man hier so ein bisschen gesellschaftlich, so die Kontakte wurden ja auch abgeschnitten, ne? Klar bleibt man per WhatsApp oder per Handy, Telefon irgendwie in Kontakt, aber das ist nicht dasselbe, ne? Wenn man abends zusammensitzt, irgendwie den Spaß hat, mal wieder austauscht, was so im letzten halben Jahr passiert ist, das ist was ganz anderes, ne? Und dann die schönen Stunden auf dem Wasser, ist unvergessen oder nicht zu vergleichen. Darauf freue ich mich eigentlich am meisten.
Du, der das hier richtig gut kennt, was ist denn dein Lieblingszielfisch hier oben geworden?
Na, Hauptbrotfisch ist auf alle Fälle Hecht, ne? Und das mache ich schon gerne. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, würde ich lieber gerne auf Zander fischen. Und was auch wirklich eine sehr, 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 sehr viel Spaß macht, ist die Barschangelei im Sommer. Also
absolut. jetzt ging es ja eben eine ganze Weile nicht, hier auf die Boddengewässer zu fahren, zumindest nicht mit Gästen. Du hast aber die Zeit trotzdem genutzt und hast uns, als wir angeln waren, schon gesagt, du hast endlich mal das gemacht, wozu man vor lauter Angeln nicht kommt, nämlich andere Dinge zu beangeln. Was hast du denn jetzt so gemacht in letzter Zeit?
Ja, das ist dieses bekannte Luxusproblem, ne? Alle denken immer so, oh, der kann jetzt jeden Tag irgendwie raus aufs Wasser, der kann sich austoben, der ist angeltechnisch völlig ausgelastet. So ist es aber nicht, ne? Wenn man so ein bisschen, ich sag mal, vielseitig im Kopf aufgestellt ist und viele verschiedene Fischarten beangeln will und das auch alles cool findet, dann ist man so in den Fischarten, die wir beruflich beangeln, ja so ein bisschen gefangen. Und die Zeit, die man da verbringt, kann man ja nicht mit anderen Fischarten verbringen. Mhm. Also von daher bleibt vor lauter Angeln keine Zeit zum Angeln, ne? So wie ich es gesagt habe.
Ja?
Und jetzt war wirklich so 15 Jahre lang stand so der Beruf im Vordergrund und der Cut im November war wirklich so, dass es jetzt hieß so, ja, jetzt gucke ich mal, wie ich das Beste aus dieser gegebenen Zeit machen kann, ne? Und neben dem nötigen Geld verdienen, dann halt auch noch meinen persönlichen Seelenfrieden wiederfinde. So, und da habe ich mich dann halt komplett ausgetobt. Einmal, was die Meerforellenangelei angeht, weil zu der Saison bin ich normalerweise immer im Trolling gefangen, nenne ich das mal so. Ne? Dann schleppen wir auf Lachs draußen, obwohl ich lieber gerne vielleicht persönlich werfen würde auf Meerforelle. Mhm. Von daher bin ich sehr, sehr viel von der Küste auch los gewesen. Mal wieder eine Warthose, gar nicht mal so viel vom Boot. Bootsangeln habe ich trotzdem gemacht. Und dann haben wir ja schon seit dem letzten Lockdown, hat mein Nachbar mir den Floh ins Ohr gesetzt mit einer Karausche fangen. Er hatte sich so das Lebensziel gesetzt, nach 30 Jahren mal wieder eine Karausche zu fangen. Und das war wirklich eine Lebensaufgabe. Also wir haben es jetzt nach einem Jahr endlich geschafft, eine Karausche zu fangen. Oder zwei, besser gesagt, letztes Wochenende. Und da waren wir, glaube ich, die beiden glücklichsten Menschen überhaupt. Ich hatte meinen Fisch zuerst. Ich habe geschrien wie ein kleines Kind. Ich hatte Tränen in den Augen. Ich habe mich gefreut, dass da irgendwie so ein geiler Fisch von 40 Zentimeter am Kescher lag. Andere würden sagen, der hat einen an der Klatsche. Ne? Und dann mein Nachbar noch eine halbe Stunde später dann endlich seinen Traumfisch, wofür wir ja wirklich tausende Kilometer abgerissen haben, hier in ganz Mecklenburg-Vorpommern, alle möglichen Tümpel auseinandergenommen haben, mit Pose und Wurm und mal wieder so die ganze Plumpsangelei, wie man sie eigentlich kennt, von klein auf so betrieben haben. Und das hat mir persönlich so viel gegeben. Also ich habe es ehrlich gesagt, ich bereue die Zeit nicht. Das war eigentlich so für mich die schönste Zeit in meinem Leben seit 15 Jahren.
Ist halt immer einfach eine Frage der Perspektive. Ja? Genau. Wir kommen hierher, weil wir sagen, Raubfischangeln und es macht total Spaß. Und du sagst, ey, einfach mal wieder Karauschenangeln.
Ja, oder weiß nicht, wir haben so eine schöne Schleienteiche gefunden irgendwie, ne? Da haben wir schöne Schleien gefangen. Ich habe mit meinem Sohnemann das Karpfenangeln angefangen, da haben wir so viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben manchmal öfter am Gewässer geschlafen als zu Hause. Der findet das total cool, im Zelt zu pennen und mit Papa unterwegs zu sein. Der für den bricht eine Welt zusammen, wenn ich wieder arbeiten muss. der wird mich richtig vermissen.
Da wir gerade schon beim Thema Kinder sind und das hatten wir vorhin schon auf dem Boot, was würdest du sagen, sind noch so außer, ich sag mal, Geduld, andere Fähigkeiten, die man als Guide mitbringen muss?
Ja, also man muss schon, ich sag mal, positiv einen an der Klatsche haben. Ne? Also man muss wirklich jeden Tag aufstehen und sich motivieren können, heute angeln zu gehen. Ne? Ich habe viele Gäste gehabt in meiner Laufbahn, die gesagt haben, oh, so ein Job wie du, das ist der absolute Traumjob, den würde ich auch gerne machen. Und das haben auch einige probiert. Die haben dann nach 2-3 Wochen gesagt, irgendwie, also körperlich bin ich jetzt durch, ne? Oder die kommen dann buchen für 3-4 Tage und sagen am vierten Tag, oh nee, jetzt morgen, wie geht's denn bei dir morgen? Hast du morgen frei? Nö, ich bin morgen wieder im Einsatz und die nächsten 7 Tage auch oder 10 Tage oder was auch immer. Ne? Also man muss positiv an einer Klatsche haben, man muss das Angeln lieben, man muss, sag ich mal, den Umgang mit Menschen lieben. Ich finde das total spannend, jeden Tag verschiedene Charaktere auf dem Boot zu haben, sich dann so zu unterhalten irgendwie. Das sind über die Jahre viele Freundschaften auch entstanden und ja, das ist es eigentlich auch schon. Ne? Und man opfert halt auch leider privat viel. Ne? Also großes Dankeschön nochmal an meine Frau, falls sie das mithört. Die hat mich ja so kennengelernt mit der Macke und ja, das ist schon, man verzichtet auf viel. Ne? Gerade auch mein Sohn, der sieht mich nicht, wenn man dann so gerade so einen 7-Tage-Rhythmus hat, ne? 7 Tage angeln die Woche, weil Wochenende ist die Zeit, wo die meisten Leute Zeit haben zum Angeln gehen. Ne? Und dann bin ich im Regelfall gebucht. Ja, aber am Wochenende ist auch der Rest der Familie zu Hause. Keine Schule, keine Arbeit für meine Frau. Von daher heißt es auch ganz oft am Wochenende, Papa ist nicht da.
Jetzt ist es bei euch hoffentlich eben wirklich Sommer und zwar so richtig schön Sommer. Vielleicht ist es auch so, dass man eben schon wieder ganz entspannt reisen darf und dass ihr unterwegs seid, auch wieder angeln fahren könnt. Eben zum Beispiel hier nach Rügen. Es gibt ja das Projekt des Boddenhechtes.
Vom Leibniz Gewässerinstitut, so nenne ich es mal, oder ja. Von iFishman Science, von der HU, die hängt da auch mit drin. Dahinter steckt unter anderem Professor Dr. Robert Arlinghaus.
Genau, von diesem Institut. Und da gab es ja gerade am Anfang des Jahres einen unfassbaren Aufreger, nenne ich es mal. Ein Fischer hier aus der Ecke hat Hechte mitgenommen und zwar richtig viele, über einen Meter Hechte, die wohl auch voller Laich waren. Das hat für großes Empören gerade in der Angelszene gesorgt, weil man sagt, ja, wie kann das sein, dass man so viele Fische mitnimmt, wenn es dazu noch dieses Projekt gibt, was ist denn da eigentlich los? Was mich einfach interessiert, als jemand, der sich eigentlich nicht so richtig eine Meinung bilden kann, weil er es nur, sagen wir mal, in den sozialen Medien gesehen hat, ist natürlich an dich die Frage, wie hast du das wahrgenommen und wie empfindest du die Situation dahingehend gerade im Moment hier eben vor Ort?
Ja, also die Situation hat sich im Frühjahr halt extrem zugespitzt. Ne? Wenn irgendwas in den sozialen Medien hochkocht, dann halt meistens richtig. Die Situation ist nicht neu und das, was da passiert ist. Ne? Berufsfischerei gehört hier immer schon dazu zum Landschaftsbild und wird schon immer betrieben. Das muss man auch sagen. Und keiner will irgendwie die Berufsfischerei verbieten oder sonst was. Ne? Und letztendlich, wenn man es ehrlich nimmt, hat der Fischer auch nichts falsch gemacht. Er hat seine Netze, soweit ich es weiß, regulär gestellt. Ich kenne den Bereich ziemlich genau. Da hat er auch letztes Jahr einmal nicht regulär seine Netze gestellt. Da habe ich dann mal dezent darauf hingewiesen. Aber trotzdem, wir gehen mal davon aus, er hat seine Netze regulär gestellt. Er hat in keiner Schonzeit gestellt. Für den Hecht gibt es keine Quotenregelung. Von daher kann er theoretisch so viel mitnehmen, wie er möchte. Er hat nichts falsch gemacht. Ne? Aus anglerischer Sicht ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Es ist eine moralische Geschichte. Ne? Wir versuchen natürlich, die Natur zu schützen, weil wir jeden Tag damit umgehen. Ne? Wir sind jeden Tag in der Natur und wir möchten die Fische fangen und nicht irgendwie tot in der Kiste sehen. Woran es hier fehlt, ist einfach so eine Regulation von der Politik her. Ne? Da müsste jetzt dann die Politik eingreifen. Und da greift auch das Boddenhecht-Projekt ein, was jetzt diesen Vorfall natürlich nicht verändern kann. Klar, es ist blöd, weil auch viele Hechte, die wir in dem Projekt markiert haben, wahrscheinlich dann da ausgefallen sind. Ne? Wir taggen ja Fische, also markieren die mit so kleinen Tags, notieren die Fangpositionen und die Größen, die Geschlechter. Daraus kann man dann nachher ablesen, wie setzt sich die Population zusammen. Also einmal von der Größe, wie viele Männchen, wie viele Weibchen. Wenn der Fisch wieder gefangen wird mit dem Tag, also von dem Angler gemeldet wird, dann mit der Position, dann kann man sagen, okay, der ist jetzt in dem Zeitraum, da war der Erstfang, da war der Zweitfang, dann ist er in dem Zeitraum so viel gewandert. Also sind schon interessante Sachen. Und die Hechte, die dann natürlich durch den Fischer verschwunden sind, die sind halt raus aus dem Projekt. Das ist halt ein bisschen schade. Von daher ist es ein Verlust der Datengrundlage. Ne? Das Projekt geht ja noch, ich glaube, 2 oder 3 Jahre. Und da wird es dann halt, wird es halt spannend zu sehen, was kommt so raus. Weil der Hechtbestand, das ist bekannt, war früher besser. Ne? Sagen ja immer alle, früher war alles besser. Ne? In dem Fall ist es so, wir haben so seit 2013 so einen Knick in der Population. Ne? Da mag vielleicht auch der Auslöser gewesen sein, weil die Berufsfischerei, weil 2013 war es ein Jahr, wo die Berufsfischerei wirklich allein in der Westrügener Boddenkette, glaube ich, 300 Tonnen Hecht gefangen hat oder entnommen hat. Das müsste man sich nochmal angucken, die genauen Zahlen. Aber das war wirklich das entnahmestärkste Jahr. Und seitdem ist es auch wirklich so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Haben wir aber nicht nur rund um Rügen das Problem, sondern das ist auch an der schwedischen Küste das Problem. Das ist in Dänemark das Problem, dass die Hechtbestände dort zurückgehen. Also es scheint vielfache Grundlagen zu haben. Also vielleicht ist es der Salzgehalt, vielleicht, keine Ahnung, man weiß es halt nicht. Man tappt da halt noch so ein bisschen im Dunkel. Und das hoffe ich halt auch, dass dieses Hechtprojekt da ein bisschen Licht ins Dunkel bringt und vielleicht andere Bewirtschaftungsmaßnahmen dieses Hechtbestandes hier aufzeigt. Ne? Sei es vielleicht für Angler mit einer verringerten Mindestentnahmemenge. Also ich glaube, 3 Fische sind jetzt erlaubt, pro Angler und Tag zu entnehmen. Ich sag mal, aus persönlichem Blickwinkel würde ich sagen, 1 Fisch pro Angler und Tag ist vollkommen ausreichend. Dann ein Fensterschonmaß, wie es beispielsweise bei den Müritzfischern schon erfolgreich umgesetzt wird, ne? Dass beispielsweise nur Fische zwischen 70 und 90 Zentimeter entnommen werden dürfen, wäre jetzt so mein persönliches Fensterschonmaß. Mhm. Dann hat man dem Hecht eine Chance gegeben, halt mindestens 1 oder 2 Mal abzuleichen, bevor er dann halt vielleicht entnommen wird. Und die großen Fische bleiben halt für die guten genetischen Grundlagen da im System erhalten. So hat man alles, was jeder eigentlich möchte. Die Angler haben quasi auch ihre kapitalen Fische, die am Ende der Nahrungskette stehen, die sind eine Grundlage für eine gute Genetik, dass die Fische ihre guten Gene weitergeben und alle sind glücklich. Ne? Und die Fischer, da müsste man halt gucken, inwiefern man da vielleicht dann, ich möchte nicht von der Quote reden, aber inwiefern man da halt dann auch regulierend eingreift.
Kommunikation ist da, glaube ich, der Schlüssel. Ja?
Genau,
also ich glaube, das hilft wahrscheinlich am ehesten, dass man auch die Fischer sozusagen wieder mit reinholt und nicht nur mit dem Finger auf sie zeigt. Für euch ganz wichtig, solltet ihr eben hier rund um Rügen angeln, sobald das eben jetzt wieder möglich ist, in der Hoffnung, dass es für euch schon so ist, dann informiert euch gerne über das Projekt Boddenhecht, denn wenn ihr mal einen Hecht fangt mit so einem Peilsender, mit so einem Tag, dann lohnt sich das total, Peilsender ist falsch, mit einer Markierung, da einfach die Daten zu wissen, was man damit tun muss.
Also es insofern gibt auch Hechte mit, Fangprämie, genau. Man kommt auch in den Lostopf, also dann kriegt man noch so Preise ausgelost und es gibt auch Hechte, die mit Sendern markiert worden sind, also die haben so Transmitter dran und da gibt es sogar 100 € Fangprämie, glaube ich.
Also, genau. Es lohnt sich, euch da nochmal zu informieren und ich würde sagen, wir sind an dem Punkt angekommen, wo auch wir ein bisschen Bildung mit Spielerei verbinden, oder?
Auf jeden Fall. Es ist Zeit für
Fischeraten.
Große, okay. große Augen bei Robert.
Das ist unser Spiel und wie das funktioniert, das erklären wir dir auch nochmal.
Schmeißt die Rute in die Ecke und stellt die Lauscher auf. Hier kommt das fischigste aller Ratespiele. Fischeraten. Du, lieber Gast, trittst gemeinsam mit Frieda gegen Erik an. Der hat sich einen Fisch überlegt, den ihr gemeinsam erratet. Gesucht werden nur einheimische Fische. Insgesamt gibt es 16 Fragen, die dich ans Ziel führen. Aber brauchst du wirklich alle oder schaffst du weniger? Und ihr da draußen, macht mit beim Fischeraten. Ein Riesenspaß für die ganze Barschfamilie. So, lieber Gast, wie hoch pokerst du? In wie vielen Fragen willst du den heute gesuchten Fisch erraten?
Also ich muss jetzt sagen, quasi...
In wie wenig Fragen du den Fisch errätst, den Erik sich ausgedacht hat oder wir beide den erraten.
Ganz wichtig, der Rekord aktuell liegt bei 4 Fragen.
Oha. Ja, ich hätte jetzt, meine Tendenz war sowieso so 8 bis 10 irgendwie.
Dann nehmen wir 8. Robert nimmt 8, sage ich jetzt einfach, oder?
Okay. Na, weiß ich nicht. Das ist ja Robert's Ansage.
8 bis 10 sind 9.
So. Okay, sehr gut. 9 Fragen.
9 Fragen packen wir schon.
Ich fange einfach mal chronologisch an. Salz oder Süßwasser?
Also mehrheitlich Süßwasser, kann aber manchmal sein, dass er durch Salzwasser wandert.
Okay, das heißt, er ist im Brackwasser. Möchte ich trotzdem wissen, Raub- oder Friedfisch?
Also er ist mehrheitlich eher, ich würde sagen, so eine Art Raubfisch. Also es gibt zum Beispiel Würmer, Schnecken, Krebse, Fische, Insekten, Fischleich und Kleinstlebewesen, die er frisst. Mhm. Aber er ist kein Aasfresser, wie häufig angenommen.
Okay.
Ich habe eine
Tendenz. Ich hätte auch eine Idee, aber mit Schnecken
Frage
und Würmer.
Frage 2 sind wir jetzt, ne? Also
du bist dran, versuch mal unsere...
Ich gehe mal kurz die Fragen durch hier. In welcher Jahreszeit, in welchem Monat fängt man dich am besten?
Also der Zeitraum ist so Mai bis September.
Okay.
Ich finde sie gerade nicht. Frage Nummer 7. Hast du eine unterteilte oder durchgängige Rückenflosse?
Eine durchgängige Rückenflosse.
Aal?
Willst du auflösen?
Moment.
Das ist ganz wichtig, man kann einmal raten.
Wir können einloggen und dann zählt es. Aber das ist auch meine Tendenz Aal, deswegen die Frage nach der Rückenflosse. Aha. Um sämtliche andere Raubfische auszuschließen. Allerdings was mit den Schnecken.
Aal frisst auch Schnecken, glaube ich, oder?
Wir sind bei 5.
4.
Bei 4 Fragen sind wir.
Wirklich bei 4. Also es wäre also jetzt...
Es wäre der Rekord eingestellt. Mit Risiko würde ich Aal einloggen. Oder wollen wir sagen, wir gehen auf Nummer sicher. Du stellst noch eine 5. Frage, um den Aal ganz sicher zu haben.
Aber die Frage ist, was hat er denn zu verlieren? Was habt ihr denn zu verlieren? Ja? Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ihr hier nackt dann irgendwie ins Hafenbecken springt.
Ich bin jetzt endlich ruhig. Ich überlasse Robert die Entscheidung.
Dann lege ich mich fest. Das ist der Aal.
Und es ist vollkommen richtig, natürlich.
Bam.
Herzlichen Glückwunsch.
Schön. Rekord geil. Eingestellt.
Ja.
Aber auch, weil du wirklich fairerweise die Information geliefert hast mit dem Aasfresser. Da hatte ich sofort Klick eingerastet.
Weil mir das wichtig ist, weil es eben tatsächlich so ist, dass er kein Aasfresser ist. Es stimmt wohl, dass der Aal einen frischen Köderfisch nimmt, aber sobald der Verwesung riecht, und die haben ja einen extrem guten Geruchssinn, nimmt er den nicht mehr. Also für alle Leute, die in irgendeiner Form Lust haben, Aal zu angeln, gerade im Sommer, frische Köfis.
Ja, ich habe auch noch keinen Aal früher mit eingefrorenen Köderfischen gefangen. Ich habe das ja auch viel probiert, habe auf Zander mit eingefrorenen Köderfischen gefangen, mangels Zeit, ne? Dann einfach nur die Köderfische mitgenommen, zack, habe da auch nie einen Aal drauf gefangen. Also interessant.
Und ihr könnt jetzt auch euch auf richtig Angel-Action freuen, denn wir konnten es natürlich nicht abwarten. Wir waren mit Robert schon unterwegs, wir waren schon draußen auf der Ostsee.
Und was da passiert ist, das hört ihr dann nächste Woche.
Kleiner Spoiler, kleiner Vorgucker. Ich habe jetzt noch Schuppen an den Händen und teilweise auch so eine ganz bestimmte Farbe an den Händen, die man nicht oft hat, wenn
man
angelt. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's aber. Mehr möchte ich nicht verraten.
Das wären doch dann schon wieder die Fragen für den nächsten Fisch, den Erik sich ausgesucht hat.
Herzlichen Dank, Robert, für diesen tollen Tag hier mit dir an diesen Gewässern.
Ja, mehr bleibt mir auch nicht zu sagen. Vielen Dank.
Mir hat's auch mega Spaß gemacht und vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwann wieder.
Auf jeden Fall tun wir das. Ciao.
Ciao.
Angebissen. Der Angel-Podcast vom RBB mit Frieda Rössler und Erik Mekan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.